Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch in Gottes Wort hineinschauen darf. Ich werde in aller Schwachheit den Martin vertreten, der sicher jetzt auch mit zuschaut. Martin, wir wünschen dir Genesung und von Herzen, und das sage ich ganz bewusst, Gottes Segen heute Morgen. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wir leben in der Adventszeit und wir wünschen uns einen gesegneten Advent. Heute Morgen hat mir auch ein lieber Bruder schon Gottes Segen gewünscht für die Predigt. Die Frage ist, wissen wir überhaupt, was wir uns damit wünschen? Was meinen wir damit? Wir haben vor, ich glaube, diese oder letzte Woche eine Karte bekommen, von lieben Geschwistern aus Deitenbach, wo wir gebürtig, also wo wir nach der Hochzeit in die Gemeinde gegangen sind, längere Jahre, wo wir Jungschau und so gemacht haben und die uns auch dann hier nach Bayern geschickt haben, freuen wir uns sehr drüber. Und da schrieben sie, oder stand vorne auf der Karte, war so ein Nebel, Himmelsnebel, und die Sterne funkelten so daraus. Funkelnde Weihnacht. Ja, denkst, Geschwister schreiben dir eine Karte, funkelnde Weihnacht, hört es so ein bisschen kitschig an. Ne? Und dann stand hinten drauf ein Vers. Ah, findet man auch noch einen Bibelvers zu so einer kitschigen Karte. Zacharja 9, Vers 16. Und der Herr, ihr Gott, wird sie retten an jenem Tag, wird sein Volk retten wie eine Herde, denn... In der Elberfelder steht leider Kronensteine, aber in anderen Bibeln steht Funkelsterne oder sowas, sind sie funkelnd auf seinem Land. Und dann gewinnt das doch eine Bedeutung. Ne? Da hat selbst funkelnde Weihnacht, wenn man drüber nachdenkt, für uns eine Bedeutung. Ob das auf eine Karte muss, ich weiß es nicht. Aber gesegnete Weihnacht? Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir mal drüber nachdenken, was meinen wir damit, wenn wir von Segen reden. Es gibt so viele Begriffe, die wir ständig benutzen. Ne? Und wissen wir überhaupt, was wir damit meinen? Wissen wir, wovon wir reden, wenn wir sagen, Herr, sei mir gnädig. Wissen wir, was Gnade bei Gott ist? Wer weiß, was die Bibel sagt, was Gnade bei Gott ist?
Gnade heißt ein unverdientes Geschenk.
Richtig, aber was ist Gnade bei Gott?
Das ewige Leben.
Auch? Für Gutes tun, leiden. Wünschst du dir das? Vielleicht sollten wir mehr überlegen, was wir bitten. Was meinen wir, wenn wir vom Segen Gottes reden? Ich kann euch beruhigen. Martin, wenn ich dir Segen Gottes heute Morgen gewünscht habe und auch der Helga und allen anderen Kranken, dem Franz, mir fallen sicher nicht jetzt alle ein. Es ist was Gutes. Es ist was richtig Gutes und ich wünsche es euch von Herzen. Und ich möchte heute Morgen darüber nachdenken. Wir haben ja sogar Feste im Jahr, wo es uns so bewusst um Gottes Segen geht. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke so zum Beispiel an Erntedank. Erntedank hat doch in unserem Land selbst bei Menschen, die nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, eine besondere Bedeutung. Weil wir wissen, selbst modernste Landwirtschaft, modernste Technik, Düngetechnik und was es alles gibt, Gentechnik, bringen nicht das Essen auf den Tisch, sondern ich glaube fast, oder sehr viele in unserem Land kennen das Sprichwort, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist ja eigentlich ein Vers, Oder ein Spruch, der sogar ähnlich in der Bibel vorkommt. Psalm 67, Vers 7. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Also, dass wir den Salat im Garten haben, hängt mit Gottes Segen zusammen. Und dass er auf den Tisch kommt und dass er uns schmeckt und dass wir ihn genießen können. Was gibt es denn bei euch zu essen heute Mittag? Ach gut, das ist jetzt nicht das Thema. Aber wenn wir so von Gottes Segen abhängig sind, dann sollten wir doch darüber ein bisschen Bescheid wissen. Mich interessieren zwei Dinge. Was ist genau Gottes Segen? Und wie kriege ich ihn? Wie kann ich ihn bekommen? Kann man irgendwas tun, damit man mehr kriegt? Oder kann man was tun, dass der nicht fließt? Gott hat seinen Segen in der Geschichte des Alten Testaments und überhaupt in der Bibel oft an den Dank und die Ehre oder den Gehorsam der Menschen gebunden, denen er ihn verheißen hat. Das könnte leicht zu folgender Einstellung bei uns führen. Wenn ich Gott viel Ehre gebe, wenn ich viel Zeit mit ihm verbringe, wenn ich zum Beispiel regelmäßig Erntedank feiere, wenn ich in die richtige Gemeinde gehe, dann kriege ich mehr von Gottes Segen. Und ich glaube, das ist ein gefährlicher Irrtum. Gott ist nicht so ein cleverer Kartenspieler, den man mit noch clevereren Tricks austricksen kann, den man irgendwie über den Tisch ziehen kann. Wenn wir diesem Denken Raum geben, wir könnten Gott bestechen, dann haben wir gar nicht begriffen, was eigentlich der Segen Gottes ist, den er uns schenken will, und wer der ist, der uns segnet. Ich möchte jetzt so ein bisschen dem Gedanken nachgehen, was ist eigentlich Segen? Was ist Segen? Welche Gedanken habt ihr zu Segen?
Wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft. Mhm. Dem anderen die Hand füllen. Ja. Wisst ihr überhaupt, wo Segen das erste Mal in der Bibel vorkommt? Hm? Wer wurde zuerst in der Bibel gesegnet? Ich habe einen Hans schon gefragt, der weiß jetzt schon die Antwort und wird uns deshalb nichts vorsagen. Aber was oder wer wurde zuerst in der Bibel gesegnet? Wer weiß? Wie bitte? Falsch. Falsch. Wer wurde zuerst gesegnet? Falsch. Wer? Nein, auch nicht. Auch nicht. Wer liest mal 1. Mose 1, Vers 22? Wer wird da gesegnet? Wer sind denn die Sie? Welche Tiere? Wie bitte? Nicht nur die Vögel. Wer denn? Die Fische und die Würmchen. Alles, was im Meer ist und was in der Luft fliegt. Die kleine Krabbe ist die erste, gehört mit zu den Ersten auf dieser Erde, die Gott segnet. die ganz Kleinen und die Seeungeheuer und die Vögel. Denen wendet sich Gott zu und segnet sie. Und wie der Epps gesagt hat, füllt ihnen die Hände, damit sie ihren Auftrag nachkommen können, nämlich fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Es ist also etwas ganz Besonderes. Interessanterweise, den Elefant und den Löwen, da finde ich nicht, dass Gott sie gesegnet hat. Erst dann wieder die Menschen. Ich weiß nicht warum, aber es scheint doch was Besonderes zu sein. Und als ich so darüber nachgedacht habe, so die Fische und die kleinen süßen Vögel und all das Nette, was so hilflos ist. Und die Ersten auf der Erde sind, die sich bewegen und die Leben haben, wie wir Leben definieren, bewegen, fortpflanzen, sich ernähren, die segnet Gott. Er schiebt sie förmlich an und sagt, jetzt los, jetzt müsst ihr euch vermehren. Ein Auftrag, der ja so überhaupt noch nicht auf der Erde gab. Die Ersten, die einen Auftrag haben, und Gott sagt, ihr braucht's noch ein bisschen was. Ihr braucht Segen. Und er segnet und schiebt an. Irgendwie so schön. Es ist gut, wenn man einfach mal in die Bibel schaut und schaut, wo kommen Dinge vor. Den Ersten haben wir schon, 1. Mose 1, Vers 22. Da müssen wir auch natürlich 1. Mose 1, Vers 28 lesen. Da wird der Mensch gesegnet. Da heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wieder ein Auftrag, fruchtbar sein, sich mehren, aber auch ein neuer Auftrag, herrschen, verwalten, bewahren. Und Gott sagt, ihr braucht's wieder was, ich muss euch nochmal die Hand füllen. Und er gibt Segen. Aber nicht nur Lebewesen werden gesegnet. Die erste Sache, die gesegnet wird, finden wir auch schon im Schöpfungsbericht. 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. 1. Mose 9, Vers 1, da kommt der Noah, der eben erwähnt worden ist. Gut, dass ihr den erwähnt habt. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. 5. Mose 16, Vers 15. Sieben Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, ein Fest feiern. Welches Fest sollte sieben Tage dauern? Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen mit dem ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein von Herzen. Oder einzelne Menschen, die gesegnet werden, die gebetet haben. Einer, der so ganz kurz in der Bibel nur erwähnt wird, gar nicht viel wissen wir von ihm, ist Jabez. Wer kennt Jabez? Lest mal seine Geschichte. 1. Chroniker 4, Vers 10. Und Jabez rief zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wollest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrst. Moderner Christ, ne? Unsere Gebete, oder? Dass uns gut geht, damit mich kein Schmerz trifft. Erhört Gott solche Gebete, solche egoistischen Gebete? Und Gott ließ kommen was er gebeten hatte. Ist das nicht schön? Ja, wir dürfen sogar so beten. Und Gott hört zu. Wenn wir das Ganze so anschauen und so ein bisschen zusammenfassen, dann finden wir immer Segen und. Gott segnete und sprach. Gott segnete und gab. Immer Segen verbunden mit einer Gabe. Eine Gabe, die diesen Segen ein bisschen konkret macht, in der sich der Segen äußert. Und trotzdem hat man den Eindruck, als wäre Segen doch nicht nur die Gabe. Gott hätte ja auch sagen können, seid fruchtbar und mehrt euch. Nein, er segnet und sagt, macht das. Oder Gott hätte sagen können, ich heilige den siebten Tag für mich. Dann hätte er ihm gehört. Aber er segnet ihn. Und wir haben den Eindruck, dadurch wird der siebte Tag nicht nur Gottestag, wie der Samstag Papas Tag für die Garage ist oder die Werkstatt oder sonst was, sondern er wird zu etwas Besonderem. Segen macht Gaben zu was Besonderem. Und dieses Besondere, glaube ich, hat mit dem Geber zu tun. Menschen können auch segnen. Aber ich will nicht von jedem Segen haben. Der Segen hängt schon ein bisschen ab, auch von der Person, die segnet. Da gibt es ganz interessante Auslegungen in der Bibel zu, die Gott selber macht und sagt, ja, Abraham, Melchisedek, der Höhere wird immer vom Niederen gesegnet. Nein, genau umgekehrt. Der Niedere segnet den Höheren. Nein, der Höhere segnet den Niederen, Melchisedek den Abraham, und der Niedere gibt den Zehnten dafür an den Höheren. Bei Abraham und Melchisedek sieht man das. Gott erwähnt es, glaube ich, im Hebräerbrief und erklärt es da nochmal. Interessant, ne? Gehen wir der Frage noch weiter nach. Was ist Segen? Was ist der Segen Gottes, den wir uns schon so oft gegenseitig zugesprochen haben? Was ist es genau? Und jetzt muss ich euch gründlich enttäuschen. Ich weiß es auch nicht. Aber ich ahne ein bisschen davon. Ich ahne ein bisschen davon und ich glaube, wir können schon einiges über den Segen wissen. Aber was das im Letzten ist, glaube ich, können wir nicht erfassen. Das ist so gewaltig, genauso wie die Liebe Gottes unfassbar ist. Genauso wie Gnade unfassbar ist. Und genauso, glaube ich, ist Segen Gottes unfassbar, weil er mit seinem Wesen zu tun hat. Mit ihm selber. Und Gott ist einfach unendlich. Ihr brennt jetzt sicher drauf, dass wir mal einen Bibeltext miteinander durcharbeiten und einfach schauen, was es mit dem Segen auf sich hat. Ich habe eine ganze Liebegeschichte rausgesucht für uns. Markus 10, ab Vers 13. So eine richtig nette Geschichte, passend zu Weihnachten, zum Advent und die uns ganz viel über Segen sagt. Spielt zwar nicht in der Weihnachtszeit, aber sie ist einfach nett. Passt zu dem Lied, ihr Kinderlein kommet. Scherz beiseite. Markus 10, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Und er nahm sie in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Eine tolle Geschichte. Eine tolle Geschichte, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen befremdlich ist, aber die uns viel von dem verdeutlicht, was Segen ist. Lass die Augen auf, aber wenn du jetzt die Augen zumachen würdest und würdest dich jetzt so nach Judäa beamen, 2000 Jahre zurück, Seife, Wasser, alles recht knapp. Und da laufen draußen Kinder und spielen auf den dreckigen Wegen. Straßen sind es ja noch nicht richtig. Kennt ihr die, wenn die Bibel von Kindern redet, meint sie so bis so 6 Jahre, ne? Also so richtige Rotzlümmel. Dreckig. Das letzte Bad ist schon ein bisschen her. Und plötzlich geht so durchs Dorf ein Raunen. Jesus ist in der Nähe. Plötzlich kommen die Mamas raus. So richtige Landfrauen, ne? Packen schnell ihre Kinder auf den Arm und rennen zu Jesus. Und du fragst sie, ey, was machst du denn? Keine Zeit, halt mich nicht auf, ich muss zu Jesus. Was willst denn da? Ich will, dass Jesus mein Kind anrührt. Wie bitte? Gabi, hast du schon mal deinen Junior auf den Arm genommen, als er noch so zu tragen war, und bist gerannt, damit jemand den anrührt? Hast die Hausarbeit stehen lassen? Und hast den Dreckspatz auf den Arm genommen und hast gesagt, der muss den jetzt anrühren. Tickt die Mutter noch richtig? Lässt einfach das Essen am Herd und rennt? Was ist denn da los? Was machen hier die Frauen? Was lehren uns hier die Frauen? Was passiert hier? Für die war es ganz wichtig, dass Jesus ihr Kind anrührte. Martin ist jetzt Opa. Und ich wette drauf, seine Tochter drängt drauf, dass der Opa die Kleinen auf den Arm bekommt. Wegen den Kleinen, die werden sich nie wieder dran erinnern. Nein, wegen dem Opa. Für den Opa ist das was ganz besonders Schönes. Es ist was Herrliches. Die Anna, wenn die daheim ist, der Hansi, der hat schon so einen eigenen Willen. Aber die Anna, die kennt sich einfach mit Menschen aus. Die liebt den Opa. Wenn ich komme, sie krabbelt auf mich zu, zieht sich an meinem Knie hoch und will auf den Arm genommen werden. Oh, das tut mir so gut. Die hat Menschenkenntnis. Die weiß, wer gut ist. Aber hier geht es nicht darum, dass der Jesus sich wohlfühlt. Ach, die kleinen süßen Dreckspatzen mal alle auf den Arm zu nehmen. Sondern hier sind Mütter, die sagen, es ist oberste Priorität jetzt, dass Jesus mein Kind anrührt. Sie nehmen in Kauf, dass der Alte, wenn er heimkommt, gehörig Rabatz macht, weil das Essen nicht fertig ist. Es ist das Wichtigste heute, dass Jesus mein Kind anrührt. Ich weiß nicht, wie die Frauen dazu kommen. Aber die müssen auf einer theologischen Akademie studiert haben, die es heute so nicht mehr gibt. Was bewegt die Frauen? Ich glaube, die hatten eine Ahnung davon, was Segen ist. Sie bringen ihre Kinder zu meinem Jesus. Und dann sind die Profis da, ne? Die Jünger. Weg da. Sie wollen das verhindern. Und der Jesus sagt, lass sie zu mir kommen. Und was macht Jesus dann? Er sagt, auf den Arm nehmen, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich spreche euch jetzt den Segen Gottes zu. Nee, genau so verhält er sich nicht. Der Jesus beugt sich nieder, nimmt die Kinder auf den Arm, diese Dreckigen, die gerade noch in der Matsche gespielt haben, legt ihnen die Hände auf und segnet sie dadurch. Da ist nicht der Segen eine fromme Floskel. Nicht so der Segen, den wir noch so am Gottesdienstende sprechen, weil es sich einfach so schön anhört. Sondern da ist es dieses auf den Arm nehmen, die Hand auflegen. Das ist der Segen. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann haben wir wirklich verstanden, was Segen ist. Ich möchte Segen so definieren. Segen ist Berührung mit Gott. Gott rührt hier Kinder an. Frauen und Männer waren damals der festen Überzeugung, dass dieser Jesus, der über die Straßen ging, Gottes Sohn war. Sonst wären sie nicht zu ihm gelaufen und hätten ihre Kinder gebracht. Und genauso fest waren sie überzeugt, wenn man als Mensch Gott berührt oder von Gott berührt wird, dann bleibt was von Gott an uns zurück. Dann bleibt etwas von seinem Wesen in unserem Leben. Und wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie das mit den Fischen, mit dem Sabbat und all den anderen Dingen gewesen ist, die gesegnet worden sind, dann werdet ihr immer feststellen, es ist eine Berührung mit Gott, mit seinem Wesen, und sein Wesen bleibt bei dem Gesegneten zurück. Segen ist Berührung mit Gott oder auch Zuwendung von Gott. Gott wendet sich uns oder dem Gesegneten zu. Und wenn das so ist, dann hat Berührung Gottes immer folgen. Es geht nicht nur darum, dass das wie so eine Jagdtrophäe ist. Heute würde man noch schnell ein Selfie machen oder noch schnell ein Bild machen. Der Jesus hat mein Kind umarmt. Und das kann ich jetzt posten. Schaut mal, wer ich bin. Ich bin der, der sein Kind zu Jesus gebracht hat und der hat es umarmt. Hier ist das Bild. Man hat das wie so eine Trophäe. Man kann damit angeben. Man ist plötzlich wer. Nein, den Frauen ging es um was ganz anderes. Die wussten, wenn Jesus mein Kind anrührt, dann tut ihm das besser wie der Hirsebrei, der jetzt am Herd steht. Der ist wichtiger für ihr Leben als alles andere. Was passiert, wenn Gott, wenn der Herr Jesus Menschen anrührt? Jesus nahm die Kinder auf seinen Arm, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Diese Handlungsweise, die der Jesus hier zeigt, war nicht neu. Gott hat öfter Menschen angefasst und dann ist Dinge passiert. Denk mal an Jakob in Peniel. Die haben miteinander gerauft. Und als Jakob spürt, wer ist eigentlich der andere, der hier mich so niedermacht, der mit mir rauft, dann hält Jakob Gott fest. Können wir uns das vorstellen? Ein Mensch hält Gott fest und er sagt, 1. Mose 32, Vers 27, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Ich lasse dich nicht los. Erst musst du mich segnen. Was hat Jakob für eine Eingebung da gehabt? Genial. Bist du auch so? Lernen wir von ihm. In 2. Korinther 3, Vers 18, meinem Lieblingsvers in der Bibel. Was steht da? Denn im Anschauen seiner Person werden wir verwandelt in sein Bild von dem Geist oder durch den Geist. Wenn du den Herrn Jesus anschaust, wirst du verändert. Dann bleibt was von seinem Wesen in deinem Leben zurück. Nur anschauen. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du Gott berührst? Wenn schon das Anschauen seiner Person dich verändert, was wird dann passieren, wenn du Berührung mit Gott hast? Beispiel. Vor Corona haben wir uns oft begrüßt und so richtig in den Arm genommen. Du gehst in die Backstube und begrüßt den Mentor. Was passiert? Du wirst anschließend aussehen, als wärst gepudert. Von ihm bleibt was bei dir hängen. Anschließend begegnet dir der Dimpfelmeier, Schornsteinfeger seines Amtes. Entschuldigung, Bezirksschornsteinfeger. Du begrüßt ihn genauso. Was passiert? Du bist anschließend schwarz. Es bleibt was von ihm bei dir hängen. Und dann gehst du in den Kuhstall, wo der Bauer gerade melkt, und du umarmst ihn. Und auch von ihm bleibt was bei dir hängen. Man wird es riechen. Ein schwaches Bild. Aber erinnert euch mal an Mose. Als er auf dem Berg war, kommt er runter. Die Leute sagen, können dich nicht anschauen. Du strahlst. So hell, das halten unsere Augen nicht aus. Tu uns einen Gefallen, häng eine Decke über dich. Und Mose steht vor dem Volk. Er ist Bundeskanzler. Stellt euch vor, der steht bei seiner Rede mit einer Decke über sich. Weil wir ihn nicht anschauen können, weil er so strahlen würde. Er war in der Gegenwart Gottes. Ist geht nicht anders. Wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, wenn du Berührung mit Gott hast, hat es Folgen. Es bleibt was bei dir hängen. Und dann hat Segen natürlich noch eine dritte Komponente. Und merkt ihr, wie klein die jetzt plötzlich wird? Segen ist auch immer eine Gabe an uns. Aber plötzlich steht die Gabe nicht mehr im Vordergrund. Plötzlich ist es schön, wenn wir keine Schmerzen haben, wie Jabez gebetet hat. Wenn unser Land gesegnet ist und Ertrag bringt. Wenn die Scheunen voll sind und der Stern auf dem Auto so richtig glänzt. Aber das ist nicht das Wichtigste an Gottes Segen. Plötzlich, wenn wir darüber nachdenken, glaube ich, wird uns allen groß. Viel das Wichtigste an dem Segen ist die Berührung mit Gott. Ihn zu erleben und Veränderungen in meinem Leben zu erfahren. Ich finde das so was Gewaltiges. Was geschieht eigentlich in unserem Leben an Folgen, wenn Gottes Segen in unser Leben kommt? Ich möchte mal nur ein paar Verse der Reihe nach runterlesen, die einfach zeigen, welche Veränderungen im Leben stattfinden können, wenn wir Gott begegnen. Wenn wir Gott begegnen, Berührungen mit Gott haben, dann hat das zum Beispiel Folgen für unser Gebetsleben. Philipper 4, Vers 6 und 7. Sorgt um nichts, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Du begegnest Gott im Gebet und was passiert? Du kommst mit Sorgen und Anliegen und gehst mit einem, der den Frieden Gottes hat, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Veränderung. Folgen von Berührungspunkten mit Gott. Folgen, wenn wir Gott begegnen in seinem Wort. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass mein Wort, dass dein Wort mich belebt. Psalm 119 ist voll von solchen Versen. Zum Beispiel, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn Gott uns begegnet und berührt, dann hat das sogar Folgen für die Gemeinde. Wir haben vor kurzem, habe ich über Epheser 5 reden dürfen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos war. Wenn der Herr Jesus seine Gemeinde berührt, sie liebt, sie reinigt, dann kommt hinterher etwas raus, was ich jeder Frau wünsche. Tadellos, schön, heilig. Der Jesus bereitet seine Braut, indem dass er sie berührt. Und auch unser Alltag gewinnt an Qualität. Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Oder der Herr Jesus selbst sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt zu mir, habt Berührung mit mir und du gehst erquickt weg. Viele solche Gedanken würden wir nur anführen können und ich möchte euch bitten, nutzt vielleicht diesen geheiligten, gesegneten Sonntag dafür, darüber nachzudenken, was passiert, wenn du Gott berührst. Such nach Punkten, in denen er dir begegnen kann, in denen er seine Hand auf dich legen kann, im Gebet, in der stillen Zeit, im Lesen des Wortes. Schlag deine Bibel nicht aus Pflichtgefühl auf, dann lass es besser. Du wirst nicht besser dadurch, dass du morgens eine Viertelstunde Bibel liest. Du wirst nur besser dadurch, wenn du dem Herrn Jesus den Raum einräumst, dich zu berühren, in deinem Leben zu wirken. Ich möchte bald zum Schluss kommen, aber vorher noch ein wenig darüber nachdenken, was machen wir mit Segen? Was ist unsere Berufung? Interessanterweise, weißt du, warum Gott dich erwählt hat, erlöst, erkauft hat? Was er mit dir vorhat? Was dein Auftrag in der Welt ist? Jetzt sag mir bitte keiner Evangelisation. Das ist ein Auftrag. Aber das ist nicht der große Auftrag, der über deinem Leben steht. Was ist der große Auftrag, der über deinem Leben steht? Segnen. Segnen. Gott hat dich nach Grassau gestellt, um Grassau zu segnen. Aha. Was ist Segen? Was haben wir gesagt? Was ist Segen? Was war die Definition von Segen? Berührung mit Gott. Die Bibel sagt, Erste Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem und Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, ein Segen zu sein oder auch Segen zu erleben. Segen erleben heißt auch gleichzeitig ein Segen zu sein. Kommt drauf an, welche Bibelübersetzung man nimmt. Gott hat eine Aufgabe für dich und sagt, du sollst ein Segen sein. Du wirst nicht schaffen, alle Grassauer zu bekehren. Aber eins kannst du schaffen. Du kannst sorgen, dass alle Grassauer eine Begegnung mit Gott haben. Dass sie ihm begegnen. Und sei es, dass du einen Kalender verteilst. Sei es, dass du ein Traktat weitergibst. Sei es, dass deine Nachbarn sehen, wie du mit deiner Frau umgehst und mit deinen Kindern. Sei es, dass du ihnen einfach ein Zeugnis von deinem Glauben abgibst. Sei es, dass du sie einlädst zu Tagen der Begegnung. Begegnung mit Gott. So wichtig. Das ist unser Auftrag. Natürlich gehört da Evangelisation bei. Denn Evangelisation ist nichts anderes, als Berührungspunkte mit Gott zu schaffen. Segen sein. Das ist dein und mein Auftrag. Und warum? Warum hat Gott überhaupt Segen erfunden? Warum will er, dass Menschen Berührungspunkte mit ihm haben? Warum überhaupt Segen? Das ist so wie mit dem Schnee. Ohne Schnee käme die Welt auch aus. Wir brauchen Wasser. Aber Gott schenkt uns Schnee und das ist was Besonderes. Warum schafft Gott Segen? Weil es in seinem Wesen liegt. Unser Gott ist ein gebender Gott, ein schenkender Gott, der uns gut sein will. Erinnern wir uns doch nur mal daran, warum Gott überhaupt Menschen geschaffen hat. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Er wollte sie lieben. Er wollte seine Liebe teilen. Und darum schafft er Menschen. Und genau das ist der Punkt, warum er Segen verordnet hat. Er möchte sich mitteilen. Er möchte, dass Menschen Berührung mit ihm haben, verändert werden, Heilung erfahren, Segen erfahren, Gaben bekommen. Und die größte Gabe ist sein Sohn. Ihm zu begegnen, ihn zu erleben, ist eigentlich der Prototyp, das Ursegen, was man erleben kann. Und Segen hat immer Folgen für uns Menschen. Hat Folgen, die zur Anbetung führen. Komme ich zum Schluss. Wir feiern Advent und bald auch Weihnachten. Das Fest der Liebe. Das Fest, an dem wir diesen ganz besonderen Segen Gottes feiern, den er der Welt hat zukommen lassen. Das Fest, an dem er die Erde berührt hat, wie nie zuvor, mit seinem Sohn selbst. Wir beschenken uns viel an Weihnachten und in unserem Breiten sehr üppig. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr dies Jahr so ganz besonders gesegnete Weihnachten erlebt. Weihnachten, in dem ihr dem Herrn Jesus selbst begegnet. Auch wenn wir seine Kinder sind, wenn er in uns wohnt, ist es immer was Besonderes, von ihm angerührt zu werden. Nutzt die stille Zeit, die Tage, Auch wenn Corona vielleicht viele Besuche oder so unmöglich macht. Wenn wir hier und da auch getrennt sind von Lieben, die wir gerne besuchen würden, mit denen wir Gemeinschaft haben würden. Einer wartet auf deinen Besuch. Einer wartet darauf, dich zu berühren. Der Herr Jesus selbst. Und das wird nie ohne Folgen sein. Wenn wir uns in den nächsten Tagen und Wochen gesegnete Weihnachten wünschen oder Gottes Segen, dann wünsche ich, dass das in unseren Köpfen ist. Nicht, dass wir denken, dass es dir gut geht und die Weihnachtsgans noch besser schmeckt, sondern dass in unseren Köpfen ist, mögest du dem Herrn Jesus begegnen. Mögest du von Gott angerührt werden und möge von seinem Wesen in deinem Leben was hängen bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch gesegneten Advent und wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, bis dahin auch Gottes Segen für Weihnachten. Amen.